jeden Fall ist immer eine Ehre für mich, hier zu sein. Und da ich ja selber ungefähr zwei Jahre Teil der Gemeinde hier war und die Cornells schon eine Zeit lang kenne und einige von euch auch kenne, ist das immer schön, nochmal zu kommen. Uns geht's in Essen gut von unserer kleinen Versammlung da. Herzliche Grüße. Wir suchen auch Räume, aber wir haben nicht so den Zeitdruck im Moment wie ihr vielleicht, aber wir suchen auch Räume und reden mit Vermietern und so weiter. Von daher haben wir eine gewisse parallele Entwicklung im Moment in Düsseldorf und in Essen. Aber ich bin wirklich ermutigt darüber, was Gott hier macht. Und eben in der Lobpreiszeit hatte ich so den Eindruck, dass Gott sehr viel hier tut und dass ihr auf einem guten Weg seid. Und ich kann euch nur ermutigen, weiterhin zu kommen, ganz viel aufzunehmen, aber auch mitzuarbeiten. Für mich persönlich, wir hatten ja eben, ich weise da nochmal darauf hin, Bewerbung für Mitarbeit. Für mich persönlich war das eigentlich in Siegen damals, als ich da in der Gemeinde als 17-Jähriger angekommen bin, der Schritt, Leute kennenzulernen, dass ich mitgearbeitet habe irgendwann. Und darüber, über diese Mitarbeit haben sich sehr viele Sachen entwickelt. Und dadurch, dass wir bei Calvary Chapel ja eigentlich keine richtige Mitgliedschaft haben und sagen, wenn du gerne kommst, dann bist du auch Mitglied, so ungefähr, passiert sehr viel über die Mitarbeit. Also dadurch, dass man irgendwo mitarbeitet in einem gemeindlichen Dienst, kommt man ganz gut in die Gemeinde rein. Also ich kann euch das nur ans Herz legen, macht da irgendwo mit, das ist eine gute Sache. Hauskreise sind auch gut. Amen. Okay, lasst uns noch beten am Anfang. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen und wir danken dir für dieses Buch, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für die vielen, vielen Menschen, die du inspiriert hast, dieses Buch zu schreiben. Und dass wir jetzt in einer Zeit, in der viele Menschen nicht daran glauben, dass das hier von dir ist, dass wir dieses Buch haben, Herr, dein Wort haben in unserer Sprache, dass wir hier sitzen können und wir sind frei, an dich zu glauben, wir sind nicht bedrängt, Herr. Es gibt vielleicht viele, viele Geschwister von uns, die jetzt irgendwo in der Welt sich heute treffen, die keine Anlage haben, kein Licht, die vielleicht unter Angst da sitzen. Und Herr, wir bitten dich, dass du bei ihnen bist und ihnen nahe bist. Und wir danken dir für die Gnade, die wir haben, dass wir hier so frei sitzen können. Herr, und du siehst unsere Herzen und du weißt ganz genau, wo jeder von uns steht. Vielleicht gibt es Dinge, wie der Hannes eben gesagt hat, die wir vor dich bringen müssen, die wir bekennen müssen. Vielleicht gibt es Sachen, die einfach Sünde sind und wir wissen, sie sind Sünde und wir wollen sie einfach nicht loslassen. Dann leg du deinen Finger darauf, Herr. Und vielleicht ist auch jemand hier, der einsam ist und traurig und der sehr verzweifelt ist und sehr viele Fragen an dich hat, Herr. Dann sprichst du zu ihm oder zu ihr. Worte deines Trostes, Herr, deine Ermutigung. Herr, wir bitten dich, dass wir nicht von hier weggehen und so sind wie immer und das Buch zumachen und dann geht alles weiter, so als ob nichts passiert ist, Herr. Verändere du uns. Ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du sie führst und leitest, dass du sie zusammenwachsen lässt und näherst du dir hin, dass die Grundlage dieser Gemeinde immer du selber sein wirst, dass du der Hirte bist, Herr, dass du Edmund und Marcello und Hannes und Burkhard und all den anderen Weisheit gibst, Herr, von dir. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du einen Raum schenkst, wo sich die Geschwister treffen können bald. Du weißt, wo das sein kann, du weißt, wer daneben wohnt. Herr, du kennst all diese Dinge. Wir legen sie in deine Hand. Wir bitten dich jetzt darum, dass dein Geist uns lehrt, wenn wir dein Wort lesen, dass wir verstehen, was du damals Paulus oder den anderen Autoren sagen wolltest und dass deine Gnade, Herr, etwas deutlicher wird in unserem Herzen. Herr, nimm deinen liebevollen Stift, Herr, und schreib auf unser Herz. Schreib die Geschichte weiter auf unser Herz, Herr. Wir preisen dich und wir danken dir in deinem Namen. Amen. Das Thema der Lehre heute lautet die erstaunliche Gnade Gottes. Und persönlich muss ich zugeben, ist die Gnade Gottes mein Lieblingsthema. Und ich habe da schon sehr häufig drüber nachgedacht. Ich gehe da später nochmal drauf ein, das hängt damit zusammen, dass das in meinem Leben, ich bin jetzt 33 und so vor 10 Jahren ungefähr, ich bin jetzt seit etwa 16 Jahren Christ, so vor 10 Jahren circa, da hat die Gnade Gottes und dieses Prinzip der Gnade Gottes sehr viel in meinem Leben verändert. Das ist ein Grund, weshalb ich da so gerne drüber rede. Aber auch in der Zeit danach habe ich immer wieder in meinem Leben Dinge gesehen, die passiert sind, zu denen ich nicht gebetet habe, auf die ich kaum Einfluss hatte und für die ich nicht geeignet war und nicht mich irgendwie hätte auszeichnen können. Und deswegen rede ich da so gerne drüber. Ich würde gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte, die ist von Philipp, ich weiß nicht, wie der heißt, Yancey oder so, über C.S. Lewis. Die Geschichte geht so: Während einer britischen Konferenz über vergleichbare Religionen debattierten Experten aus der ganzen Welt, welche Überzeugung des Christentums, wenn überhaupt eine, einzigartig sei. Sie begannen, Möglichkeiten auszuschließen. Fleischwerdung. Andere Religionen beinhalteten verschiedene Versionen von Göttern, die in menschlicher Form erschienen. Auferstehung. Auch hier zeigten andere Religionen Berichte von vom Tode zurückgekehrten. Die Debatte ging noch eine Zeit lang weiter, bis C.S. Lewis in den Raum betrat. Worum geht's? Fragte er und hörte als Antwort, dass seine Kollegen den einzigartigen Beitrag des Christentums innerhalb der Weltreligion diskutierten. Lewis antwortete: Oh, das ist einfach. Es ist Gnade. Nach einiger Diskussion mussten die Konferenzteilnehmer zustimmen. Der Bericht von der Liebe Gottes, die kostenlos zu uns kommt, ohne einen Haken dabei, scheint gegen jeden menschlichen Instinkt zu gehen. Der achtheilige Pfad des Buddhisten, die Hindu-Lehre vom Karma, der jüdische Bund und der muslimische Gesetzeskodex, all diese bieten einen Weg, Annahme zu verdienen. Nur das Christentum wagt es, Gottes Liebe bedingungslos zu machen. Wir könnten Gottes Gnade definieren als ein Prinzip, was sagt, dass etwas unverdient, kostenlos oder unrechtmäßig Gutes zu mir gelangt. Und ich würde gerne verschiedene Verse mit euch lesen und das in ein paar Unterpunkte einteilen. Und der erste lautet: Gottes Gnade bewirkt mein gutes Wollen. Gottes Gnade bewirkt mein gutes Wollen. Und dazu schlagt bitte mal auf Philipper 2, die Verse 12 und 13. Gottes Gnade bewirkt mein gutes Wollen. Philipper 2, 12 und 13. Das ist immer ein gutes Geräusch, wenn viele gleichzeitig blättern. Da steht: Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Paulus kleidet diese Textstelle hier, diese beiden Verse, eigentlich ein in starke Aufforderungen zu Gehorsam, zu Selbstverleugnung und zu Glaubenskampf. Wenn ihr die Verse davor mal so überfliegt, dann sind da sehr viele Aufforderungen. Er sagt in den ersten Versen von Kapitel 2: Habt den Sinn Christi, seid erfüllt mit Freude, Vers 2 zum Beispiel. Weiter unten: Tut nichts aus Eigennutz, seid demütig in Vers 3 gegenüber dem anderen. Jeder sehe nicht auf das Seine, Vers 4. Habt diese Gesinnung, die auch in Christus war. Dann zwischen den Versen 6 und 8 beschreibt er Jesu Gesinnung, wie er Knecht war, wie er erniedrigt wurde, gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt er in Vers 12: Ich bin ja nicht bei euch, ihr seid immer sehr gehorsam, wenn ich bei euch bin, aber jetzt auch in meiner Abwesenheit, seid mir gehorsam und seid so. Und dann fügt er diesen wunderschönen Vers eigentlich ein, wie ich finde, in Vers 13. Er sagt: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und dann geht es weiter mit Aufforderungen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, seid tadellos, lauter, unbescholten und so weiter. Eine lange Liste der Imperative, wie wir sein sollen, um Christi Sinn zu haben. Und mittendrin steht diese Verheißung. In Vers 12 geht es darum, dass er um Gehorsam bittet, dass er um Gehorsam bittet in seiner Abwesenheit. Und wenn hier steht, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, dann heißt das so viel wie vollendet, also bewirkt im Sinne von vollendet, schließt ab euer Heil, sprich eure Heiligung, euer Glaubensleben, mit Furcht und Zittern. Also Heil ist hier nicht zu verwechseln mit der Rechtfertigung, sondern er sagt, Ihr seid Christen geworden und jetzt vollendet euren Lauf, vollendet eure Heiligung mit Furcht und Zittern. So, was heißt mit Furcht und Zittern? Das heißt zum Beispiel, dass wir Misstrauen gegenüber uns selbst haben, dass wir quasi zittern davor, dass wir auf unser Fleisch vertrauen, dass wir auf uns selbst vertrauen und dass wir nicht auf Gott vertrauen und dass ich eine gewisse Furcht habe zu fallen im Glauben und deswegen vorsichtig bin. Aber in Vers 13 sagt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das Wirken spricht sicherlich davon, dass Gott Dinge in unserem Leben verändern kann und uns die Energie dazu gibt, Dinge zu tun, die gut und richtig sind. Beispiele davon seht ihr hier in Kapitel 2. Beispiele findet ihr in jedem Jüngerschaftsbuch, wenn ihr mal eins gelesen habt. Dann ist da alles unterteilt, eine Bibellese, Gebet, Spenden, Evangelisieren, Anbetung und so weiter. In jedem Eheratgeber. Es gibt all diese Dinge, diese Tugenden, die Sachen, die wir tun sollen als Christen, die gut und richtig sind. Es gibt Dinge, die wir lassen sollen. Man kann das Ganze auch umkehren und Sachen aufzählen, die wir nicht tun sollen. Und wir tun das richtig, indem wir das alles lassen. Und das alles wäre eigentlich Teil dieses Heils, von dem er in Vers 12 spricht, dieser Heiligung, dieses gottgefälligen Lebens. Und er sagt, Gott ist eigentlich der, ihr Philipper, und ich denke, er sagt das auch uns Düsseldorfern oder wo immer wir herkommen. Gott ist eigentlich der, der in euch das Wollen zunächst mal wirkt, dass ihr überhaupt so sein wollt und so leben wollt. Und jetzt nicht mehr so seid wie die Welt, die das nicht will. Und die nicht eigentlich eigensüchtig ist, dass ihr jetzt nicht mehr eigensüchtig sein wollt. Dieser Begriff Wollen, der spricht von so einem spürbaren Wunsch in unserem Herzen, von diesem aktiven Verlangen, Gottes Willen tun zu wollen. Blättert mal einige Kapitel und Bücher nach vorne zu Römer 3, Vers 9. Wir bleiben mal bei diesem Gedanken, dass Gott unser Wollen bewirken kann, dass er eigentlich tief in unsere Seele eingreifen kann und dann Saatkorn des Wollens einsetzen kann, dass wir tatsächlich auf einmal Sachen wollen und wünschen, die wir vorher nicht wollten. In Römer 3, da finden wir ein bitteres und sehr deutliches Urteil über den Menschen, der ohne Gott lebt. Wir können uns das vorstellen wie eine Beschriftung eines Labels. Und dann lesen wir mal, was auf diesem Label steht, ab Vers 9 bis Vers 12. Was nun, sagt Paulus, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Also auf dem Label steht eine, alle unter der Sünde. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Sehr deutlich, sagt Paulus, wenn wir keinen Heiligen Geist haben, wenn wir nicht wiedergeboren sind, wenn wir, da gibt es verschiedene Synonyme für, nicht gerechtfertigt wurden durch Jesu Blut und keine neuen Kreaturen sind, dann sind wir eigentlich erstmal so, wie es hier steht. Dem Humanisten passt das natürlich nicht. Der sagt, der Mensch ist gut und er braucht nur die richtige Umgebung und dann wird er sich entfalten. Paulus war in diesem Sinne kein Humanist. Er war kein Behaviorist, der gesagt hat, er braucht nur die richtigen Umstände außenrum und dann wird das Gute, das ganze Gute, was in dem Menschen steht, aus ihm rausspulen. Er hat gesagt, im Gegenteil, in dem Menschen steckt erstmal viel Böses, Sünde, Untauglichkeit, Abweichung und so weiter. Und da ist eigentlich keiner, der Gott sucht. Das heißt, wir könnten den Label zusammenfassen, allesamt untauglich. Schöne Bilanz. Allesamt untauglich. Das heißt, wenn dann irgendwann so ein Mensch, wie ich zum Beispiel, auf den Gedanken kommt, vielleicht sollte ich mit Gott leben, vielleicht sollte ich Buße tun, vielleicht sollte ich Bibel lesen, vielleicht sollte ich beten, vielleicht sollte ich heiraten und mit jemandem zusammenleben, sondern Gott ehren, indem ich heirate und mit jemandem zusammenlebe. Was heißt denn eigentlich, dass schon dieser Wunsch und dieses Wollen irgendwo von Gott angestoßen ist? Ich bin persönlich kein Calvinist, der sagt, dass Gott das alles festlegt und das Heil festlegt und so weiter. Bei Calvary Chapel sind wir da ausgewogen, Es gibt Textstellen, die sprechen sehr deutlich von Gottes Souveränität. Es gibt Textstellen, die sprechen sehr deutlich vom menschlichen Willen. Aber ich muss irgendwo sagen, Gott ist so souverän, dass er aus dem allesamt Untauglichen meines Herzens Wollen bewirken kann. 2. Korinther 3, 4 bis 6, mal in die andere Richtung blättern. Da sehen wir dieses Prinzip nochmal. 2. Korinther 3, 4 bis 6. Da geht es jetzt eher um einen Gemeindedienst-Zusammenhang. Paulus spricht davon weiter oben, dass wir wie Briefe sind, dass die Menschen unsere Leben lesen können, dass wir Diener sind, dass wir aber geschrieben in Vers 3 spricht er davon, sind nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und dann ab Vers 4, da sagt er, solches Vertrauen aber haben wir, also die, die mit ihm zusammenarbeiten, in diesem Gemeindebau, durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Na, hier sehen wir es wieder. Gott ist derjenige, der uns tüchtig macht. Tüchtig heißt so viel, ist ein bisschen altes, verstaubtes Wort. Heißt so viel wie fähig, geeignet, tauglich. Und Paulus sagt, ich habe Vertrauen darin, dass in meinem Leben all das, was tauglich, tüchtig, fähig ist für Gottes Dienst im allgemeinen Sinn, für alles das, was aus meinem Leben rauskommt, was irgendwie dem Werk Gottes dienlich ist, das hat er eigentlich selbst bewirkt. Das hat er eigentlich selbst durch seinen Geist, nicht durch den Buchstaben, nicht durch das Gesetz, nicht durch irgendwelche Prinzipien, Tafeln, Bücher, Listen, durch seinen Geist angestoßen. Und deswegen, glaube ich persönlich, war Paulus auch, ja, nicht stumm zu kriegen und nicht zum Anhalten zu bringen in seinem Gemeindebau, trotz dieser ganzen Entmutigungen, trotz dieser ganzen Probleme, mit denen er gekämpft hat. Immer wieder hat er Gemeinden aufgebaut, Seelsorge getan und so weiter. Ich glaube nicht, weil er gedacht hat, ja, ich bin auch so ein Held, ich bin so eine Art geistlicher Bruce Willis, ne, und ziehe da voll durch die Stadt und am Ende bin ich der Held. Ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er gedacht hat, ja, ich suche mir die anderen geistlichen Superhelden und die suche ich mir alle und die wachsen dann alle im Glauben und dann wird das eine Wahnsinnsgemeinde. Ich glaube, sein Vertrauen ruhte allein auf Gott. Für sich selber und für die Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Und er konnte sagen, solches Vertrauen, Vers 4, haben wir durch Christus zu Gott, nicht zu uns selbst, nicht zu euch, ihr Korinther oder zu uns, wie wir hier sitzen, er sagt, Gott ist der, der das bewirkt. Und ein Vers, den zitiere ich nur, den lese ich euch vor, der steht in Römer 9, Vers 16, der heißt, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Also wir halten fest, Gottes Gnade ist ein Prinzip, hat nicht nur mit unserem Heil zu tun. Über dieses Prinzip gelange ich zum Heil, aber über dieses Prinzip lebe ich auch ab dem Moment meines Heils. Und dieses Prinzip heißt zunächst mal, dass eigentlich alles Gutes wollen von Gott bewirkt wird. Und allein darin kann ich schon mal sehr zur Ruhe kommen als Christ. Ist natürlich die Frage, kann ich das irgendwie beeinflussen, dass ich mehr Gutes will, dass Gott da mehr bewirken kann, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber das muss mir erstmal klar sein, dass ich es nicht schaffe, aus mir selber heraus, mich selber für ihn tauglicher zu machen oder für ihn hingegebener zu machen oder brennender oder wie auch immer. Zweiter Punkt, wir hatten eben gelesen in Philipper 2, Vers 13, dass er auch das Wirken vollbringt. Das heißt, man könnte ja sagen, ja, ist ja schön und gut, wenn ich das alles will, aber ich tue es nicht. Das wäre auch nicht gut. Dieses Wirken, dieses Vollbringen in dem Wort, wie es da steht, spricht von so einem gewohnheitsmäßigen Tun des Willen Gottes. Wir können mal eine Stelle dazu aufschlagen, die von unserer Verantwortung in diesem Zusammenhang spricht und die steht in Johannes 6, Abvers 27. Also der zweite Punkt, Gottes Gnade bewirkt mein gutes Wirken. Erstens mein gutes Wollen und auch mein gutes Wirken. Und wir lesen mal Johannes 6 ab Vers 27. Der Zusammenhang ist Jesu Rede über das Brot des Lebens. Und innerhalb seiner Rede über das Brot des Lebens sagt er jetzt: Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, das ist eine gute Frage, die sie jetzt stellen, da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich denke schon, dass der Zusammenhang, in dem er hier spricht, zunächst mal einer ist des Heils. Dass er zunächst mal sagt: Glaubt an mich und ihr werdet Errettung finden. Aber ich glaube, dass darüber hinaus er durchaus auch gemeint hat: Wenn ihr wirklich eine Antwort haben wollt auf diese Frage in Vers 28, was sollen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Das ist ja eine gute Frage. Das ist ja eine Frage, die ich mir stelle als Christ irgendwann, wenn ich ernsthaft werden will: Was muss ich denn eigentlich tun, damit ich das tue, was Gott von mir will? Damit mein Leben Gott Ehre bringt? Damit, wie es in Vers 27 steht, ich nicht für die vergängliche Speise, dieses irdische, zeitlich begrenzte und so weiter, lebe, sondern für die Speise, die ewig ist. Und er antwortet darauf: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Er spielt so ein bisschen mit den Begriffen. Sie fragen ja: Was müssen wir tun? Er sagt: Okay, eine Sache macht, glaubt an mich. Das ist euer Fokus, das ist euer Fadenkreuz. Glaubt an mich. Und dann, sie hatten ja eigentlich gefragt, Plural, was sind denn die Werke Gottes? Wir wollen die Werke Gottes wirken. Wir wollen, so wie du, mal sehen, dass Gott durch uns heilt und spricht und Dämonen austreibt und sein Reich gebaut wird, so wie bei dir. Und er sagt eigentlich, dass das Werk Gottes, er spricht hier von dem einen großen Werk Gottes, ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So als ob er das Augenmerk von diesen ganzen Dingen, die die Jünger tun wollen, erstmal zurücklenkt auf diese eine wunderbare Sache, dass er sagt: Gott hat bewirkt, dass ihr an mich glauben könnt und dass ihr über diesen neuen Bund des Geistes Beziehung zu ihm haben könnt. Und diese anderen Sachen, über die ihr nachdenkt, die gut und wichtig sind, ja, die wir uns wünschen in einem Gemeindeaufbau, natürlich, die Leute sollen kommen und die sollen Gottes Gegenwart erleben, Menschen, die krank sind, sollen geheilt werden und so weiter. Sie scheinen für Jesus gar nicht das Hauptaugenmerk zu sein, sondern erstmal die persönliche Beziehung, die ich zu ihm habe, an ihn zu glauben. Ein Zitat aus Johannes 15, Vers 4, den Vers kennt ihr wahrscheinlich, da sagt Jesus: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wir kennen den Vers, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und der Chuck Smith, der hat gesagt in seinem Buch über Gnade, wie heißt das nochmal? Ich habe vergessen, wie das heißt. Es tut mir leid. Wenn ihr das wissen wollt, muss ich das mal rausfinden. Why Grace Changes Everything, so heißt das. Der sagt da: Gott unterhält keine Fabriken, er pflanzt Gärten. Er hat an deinen Werken kein Interesse. Er möchte sich an deiner Frucht erfreuen. Er möchte nicht, dass du von deinem Fleisch abhängig bist. Er ruft dich auf, dich auf seinen Geist zu verlassen. Gott unterhält keine Fabriken, er pflanzt Gärten. Bevor wir weiterlesen, wir halten fest, Gottes Gnade ist dieses Prinzip, durch das ich zum Glauben kommen kann. Vielleicht sitzt du hier und du bist noch nicht errettet. Das ist das Prinzip, wie du zum Glauben kommen kannst. Jesus möchte dir das anrechnen, aufgrund dessen, was er getan hat. Du hast das nicht verdient, du wirst das niemals verdienen können. Du bist dann nicht für geeignet, errettet zu sein, nicht mehr oder weniger als irgendjemand anders. Aber da hört es eben nicht auf, sondern diese Gnade, dieses Prinzip, unverdient, unrechtmäßig, kostenlos Dinge entgegenzunehmen, die wir nicht verdient haben, das ist das Lebensprinzip, aus dem heraus ich lebe, auch ab dem Zeitpunkt meiner Bekehrung. Und er bewirkt das Wollen und er bewirkt mein Wirken, mein Gutes tun. Und der dritte Punkt ist der, dass Gottes Gnade sich nicht durch eigene Anstrengung ersetzen lässt. Ein Vers wie dieser, so vor 10 Jahren, wie gesagt, hätte ich so einen Vers wie Johannes 6, Vers 29 gelesen und gesagt, okay, das mache ich jetzt. Jetzt glaube ich an Jesus, so gut ich kann und so intensiv ich kann und so fest ich kann, weil ich will ja, dass ich ganz viel Frucht trage. Ich lese euch mal ein anderes Zitat vor, jetzt müsst ihr mal kurz mitdenken, das ist ein kleines Wortspiel. Das geht so, ich kann mein Herz nicht verändern, aber ich kann meine Einstellung ändern. Gott kann mein Herz verändern, wird aber nicht meine Einstellung ändern. Wenn ich meine Einstellung ändere, dann wird Gott mein Herz verändern. Ich soll nochmal vorlesen. Also, der Autor, der sagt, ich kann mein Herz nicht verändern. Das Herz ist ja so das Cockpit unserer Seele, das Zentrum meiner Person. Das kann ich nicht verändern. Ich kann aber meine Einstellung ändern. Das ist so mein Sinn. Einstellung ändern, Sinn ändern heißt übrigens übersetzt ins theologische Buße tun. Ich kann mein Herz, Entschuldigung, jetzt habe ich es ganz zunichte gemacht. Ich kann mein Herz nicht verändern, aber ich kann meine Einstellung ändern. So, Gott kann mein Herz verändern. Gott kann mein Herz verändern, wird aber nicht meine Einstellung ändern. Das heißt, Gott wird nicht für mich Buße tun oder mich dazu zwingen, Buße zu tun. Er kann mein Herz verändern, wird aber nicht meine Einstellung ändern. Wenn ich aber meine Einstellung ändere, also Buße tue, dann wird Gott mein Herz verändern. Wir lesen mal in Römer 7 von Paulus Dilemma, in der gleichen Fragestellung. Römer 7, 18 und 19. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist Paulus ein Vorbild. Ich denke mal, für die meisten ist Paulus sicherlich irgendwo ein Vorbild. Ein Mann, von dem wir sagen würden, ich möchte gerne so sein wie er. Natürlich an erster Stelle wie Jesus, aber Paulus wäre auch schon gut, wenn ich so wäre wie Paulus. So voll Gottes Geist und so ein Verständnis von Gott zu haben wie er und ein Leben zu haben voller Frucht. Er schreibt hier in Römer 7, nun aber vollbringe nicht mehr ich es. Er spricht da von den schlechten Dingen, die er tut. Entschuldigung, Vers 17 bis 19. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also in diesem Zusammenhang bin ich eigentlich Paulus schon ähnlich. Denn das Gute, was ich will, übe ich häufig nicht aus. Und das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Paulus hatte dieses gleiche Problem. Er sagt sogar, ich will die richtigen Sachen. Er sagt ja, denn das Wollen in Vers 18 ist bei mir vorhanden. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Das geht uns ja häufig auch so. Wir wissen, was richtig ist. Wir wissen häufig in Situationen, was richtig ist. Aber wir tun es oder unterlassen es trotzdem nicht. Das heißt, ich empfinde dann in meinem Herzen, genau wie Paulus, diesen Wunsch, irgendwas zu machen, was richtig ist, oder was zu lassen, was böse ist. Aber ich dringe irgendwie nicht durch zum Vollbringen. Und es gibt zwei häufige Reaktion darauf, auf dieses Problem. Die erste Reaktion ist Kapitulation. Das heißt, dass ich dazu neige, zu sagen, dann lasse ich das vollbringen und ich gewöhne mich daran, das auch nicht mehr zu wollen, weil dann spüre ich diesen Druck nicht. Das ist der Mensch, der das irgendwann, also wir würden sagen, das ist eigentlich der fleischlich wird, der Christ, der fleischlich wird, der sich zurückbewegt im Glaubensleben, der sagt, ich habe das versucht, ich habe alles gegeben, es hat nicht geklappt. Also habe ich aufgehört, alles zu geben, damit mich das nicht so belastet. Ja, wenn ich weniger Gott suche und vielleicht dann nicht mehr in die Gemeinde gehe oder was auch immer tue, dann nimmt auch dieses Wollen ab und dann stört mich auch das nicht mehr so sehr, dass ich das auch nicht tue, was ich gerne will. Eine andere Reaktion, und das war die von mir so vor 10 Jahren, ist ein Hoch auf die Selbstdisziplin. Das lief bei mir dann so ab, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne von dem Wollen zum Vollbringen durchkommen. Ich möchte gerne die Dinge, die ich für richtig finde, die ich dann gehört habe in der Gemeinde, die möchte ich gerne tun. Oder ich möchte das Böse lassen. Was kann ich machen? Meine Reaktion darauf war, ich muss darin investieren, das noch besser zu verstehen und ich brauche Regeln. Und ich brauche Bücher, die mir diese Regeln sagen. Also habe ich in Büchern gelesen über Gebet. So ein handelsübliches Buch über Gebet hat vielleicht 10 Kapitel. Wir sagen mal, in jedem Kapitel stehen 3 gute Hinweise, dann hätten wir schon mal 30 gute Hinweise zum Gebet. So geht es weiter. Ein Teilbereich abgegrast, ich habe 30 Regeln. Dann sage ich, Bibelstudium ist wichtig. Pastor sagt, lest eure Bibel und so, das ist ganz wichtig. Kaufe ich mir ein Buch, ich kaufe mir schon ein dünneres Buch über Bibelstudium als über Gebet. Es hat immer noch 8 Kapitel, ich sage 2 Unterpunkte pro Kapitel, das macht 16 neue Regeln. Wir sind bei 46 Regeln, die ich so Sachen, die einfach wichtig sind für Gebet und Bibelstudium. Und weiter geht's. Ne? Es gibt Bücher zum Zeugnis geben, zur Anbetung, zu meinen Beziehungen, zum Dienen, zur Mission, zur Gemeindeleitung, zur Leiterschaft, zu allem Möglichen findet ihr ein Buch. Wahrscheinlich gutes Buch mit gut gemeinten Ratschlägen. Und wenn ich die alle aufnehmen will und umsetzen will über die Kraft des Buchstabens, lande ich irgendwo bei 150 bis 200 Regeln für meine tägliche Nachfolge. Und wir schaffen es ja nicht mal, die 10 Gebote einzuhalten, also umso weiter. Ne? Ihr seht das Problem. Und meine Erfahrung damals war, ich habe gesagt, okay, ich brauche auch noch irgend so ein Grundgerüst. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mir mein eigenes stille Zeitbuch gebastelt. Das habe ich auch noch, aber ich benutze das schon lange nicht mehr. Und da waren verschiedene Kategorien drin. Also ne, der Tag, ich wollte mir aufschreiben, um wie viel Uhr ich stille Zeit halte. Ich wollte mich selber darin üben, immer früher aufzustehen. Dann ging es los mit Dank und Lobpreis und Fürbitte. Und dann wollte ich wissen, für wen ich bete. Und dann Bibelstudium fortlaufen, am besten chronologisch und so weiter. Das waren also so, ich glaube, 2 oder 3 Seiten für jeden Tag. So ein Programm, was also schon eine Dreiviertelstunde gedauert hat, wenn man es zügig durchmacht. Ich dachte, dieses Buch hilft mir. Ja, ich hatte diesen Wunsch, ne, ich will zu Gottes Ehre leben. Und ich dachte, dieses Buch, das wird mir helfen, selbstdiszipliniert zu sein. Das wird mir helfen, dass ich tatsächlich bete und all diese Sachen mache. Und das Ende davon war, dass ich sehr gesetzlich geworden bin. Natürlich, ich habe mir ja mein eigenes Gesetz noch zusammengebaut. Und dass ich einen sehr starken Richtgeist hatte, weil was passiert, wenn ihr so tickt, ist, dass ihr auf die ganzen anderen Leute guckt, wie die so ticken. Und dann, ne, erstmal werde ich sehr stolz darüber, wenn es mir gelingt, das zu machen, dann lese ich das vielleicht mal in der Öffentlichkeit oder habe das dabei oder lege das auf meine Bibel und dann fragt einer, was machst du denn da? Ach ja, ist mein stille Zeitbuch. Also ihr lacht, ne, aber ich habe das wirklich gemacht. Ich habe das in Siegen in der Coffeebar gelesen und dann kam der Alex Kruse da vorbei, den kennt ihr vielleicht, ist der Siegener Assistenzpastor und ja, was machst du denn da? Und so, ja, das ist mein stille Zeitbuch. Und ja, weißt du, vielleicht heute, dann hat er mich noch gefragt, das weiß ich noch, dann hat er mich noch gefragt, ob ich eine Andacht machen will für das Staff, also für die Mitarbeiter, weil irgendwie keiner vorbereitet war, der Nick war nicht da oder so und dann dachte ich, ja, das ist kein Problem, Gott hat sowieso heute schon zu mir gesprochen, Bruder. Ja, diese Fisch. Diesen fürchterlichen, ja, arroganten, hochmütigen, stolzen, gesetzlichen Richtgeist, den habe ich einfach mit mir rumgetragen. Das ging so weit, dass ich gedacht habe, eigentlich ist das ja Sünde, wenn man zu viel schläft. Das ist Sünde, wenn man zu viel Kleidung kauft, wenn die zu teuer ist, in Urlaub fahren. Jesus ist auch nicht in Urlaub gefahren. Versteht ihr, ihr könnt euch da richtig reinsteigern. Dann habe ich relativ früh geheiratet, also ich war 22, als ich geheiratet habe und ich denke, Gott hat die Frau einfach so gebaut, dass sie Dinge will, auf die der Mann eher verzichten könnte, wie zum Beispiel Dekoration, mehrere Paar Schuhe. Pflegeartikel, all solche Dinge. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ganz schön fleischlich von meiner Frau, dass sie das alles will. Weil für die 30 Euro, die das günstige Paar Schuhe kosten würde, könnte ich ein Gospel for Asia Missionar einen Monat unterstützen. Solche Gedanken habe ich gehegt. Ne? Alles aus dem Wunsch heraus, das Gute zu wollen und das Schlechte zu hassen. Und warum war das so? Weil es das falsche Prinzip war. Weil es das Prinzip des Buchstabens war. Weil mir nicht mal das Alte Testament als Gesetz, nicht mal die 10 Gebote gereicht haben. Ich habe mir selber noch welche gebastelt. Und ich habe versucht, mein eigenes Herz zu verändern durch die Kraft des Buchstabens. Und der Buchstabe sagt, das Neue Testament, der tötet. Und ich glaube, ich bin nicht im Glauben gewachsen, ich bin geschrumpft. Und dann, das ist noch eine längere Geschichte, dann klappt das nicht mit 10 vor 12, bin ich auf Umwegen über eine Predigt eines Vineyard-Pastors, wo ich natürlich als Calvary-Geist erstmal gedacht habe, Vineyard-Pastor, der kann wahrscheinlich eh nicht zu meinem Herzen reden, die machen gute Musik, aber so ein Unsinn, habe ich gedacht, ne? So ein Unsinn. Und dann dachte ich, und wenn irgendwas zu meinem Herzen redet, dann nur Vers für Vers auslege und tiefe Exposition des Wortes und so. Und das war das alles nicht. Der hat einfach erzählt, wie er Pastor war und dann nicht beten konnte. Und dann hat Gott ihm irgendwie stille Zeit beigebracht. Und da ging es dann über Kaffee und so weiter zu Gemeinschaft und Vertrautheit mit Gott. Und dieses Tape, diese Kassette, die hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich also eines Tages mein stille Zeitbuch zugemacht und seitdem auch nicht mehr benutzt. Und auch eine ganze Zeit lang keine Bibel gelesen, weil ich nicht wollte, dass ich denke, ich muss das jetzt tun, damit ich Gott in irgendeiner Form damit beeindrucke. In 1. Korinther 15, da spricht Paulus von sich selbst. Und er sagt in den Versen 9 und 10, was eigentlich das Geheimnis ist von seiner geistlichen Kraft und von seinem geistlichen Dienst. Er sagt, denn ich bin der Geringste, 1. Korinther 15, 9 und 10, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ich habe nach einigen Jahren in meinem Christsein immer so das Gefühl gehabt, Gott ist der Bewerter meines geistlichen Lebens. Das ist so die Hauptaufgabe, irgendwie, die er hat. Er hat mich aus Gnaden gerettet und jetzt bewertet er meinen Lauf. Das war so die Vorstellung vom Eiskunstlauf. Und er sitzt da mit der Tafel, ne? 9, ich weiß nicht, geht es bis 10 oder was? Ne? 9,3, 8,4. Und ich hatte so eigentlich tief in meinem Herzen nur diese Vorstellung von Gott. Er bewertet das irgendwie. Das ist ja nicht ganz falsch. Es heißt ja, es gibt einen Richterstuhl und so weiter, aber das ist ja nicht die grundlegende Beziehung, auf der ich mich auf ihn beziehe. Und jetzt glaube ich eher, dass er der Bewirker meines Lebens ist. Jetzt ist eigentlich mein Grundverständnis mittlerweile, dass er durch mich und in mir wirken kann. In allen Belangen meines Lebens und in all dem, was irgendwie aus mir rauskommen soll oder in mir sich verändern soll, was ihm gefällt. Das muss er selber tun, sonst wird es nicht passieren. In Jakobus, das brauchen wir nicht aufschlagen, da heißt es in Kapitel 4, Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Hochmut ist ja dieses Laster, will ich mal sagen, mehr aus sich zu machen, als man tatsächlich ist, sich in einem helleren Licht zu sehen, als man tatsächlich steht, eigentlich sich anders zu selbst bedrucken als allesamt untauglich. Insgesamt untauglich. Und Demut ist eine ehrliche, niedrige Selbsteinschätzung. An Timotheus, da sagt Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung ist Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Das Endziel der Weisung, Timotheus als Nachwuchspastor, der sagt Paulus zu ihm, das Endziel deiner Weisung ist eigentlich die Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Die Leute, die dir zuhören, wenn du die zu Heuchlern machst durch deine Weisung, dann hast du das Ziel verfehlt. Wenn sie aber zu ungeheucheltem Glauben kommen, wenn sie vor Gott treten können und all ihre Sünden sagen können und völlig offen vor ihm sein können, weil er sowieso ja alles sieht, dann hast du das Ziel erreicht. Und er sagte in 2. Timotheus 1, Vers 5, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Und Timotheus hatte noch so ein paar andere Leute in seiner Familie, die auch diesen ungeheuchelten Glauben hatten. Also wir halten fest, Gottes Gnade bewirkt das gute Wollen in meinem Leben. Sie bewirkt das gute Wirken, das Tun des Guten, das Unterlassen des Bösen in meinem Leben. Und sie ist nicht ersetzbar durch den Buchstaben, durch das Gesetz, durch Regeln, durch Listen, durch andere Dinge. Und es geht aus von diesem tiefen Verständnis dessen, ist der letzte Punkt, dass ich durch Gottes Gnade in Christus gerecht und vollendet erklärt worden bin. Wir schlagen noch auf 2. Korinther 5, Verse 17 und 21. Da heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich lese euch mal vor in einem Zitat, was das eigentlich heißt. Falls ich in Christus bin, dann stehe ich vor dem Vater in der Position eines Gerechten. Das bedeutet, er sieht mich in Christus nicht nur so, als ob ich nie beneidet, gelogen, gestohlen, gelüstet oder gehasst hätte, niemals meine Eltern verunehrt, Gottes Namen missbraucht oder mir ein falsches Bild von ihm gemacht hätte. Nein, noch mehr. Er sieht mich in Christus so, als ob ich nie einen anderen Gott neben ihm gehabt hätte. Oder anders gesagt, ich stehe vor ihm so da, als ob ich stets meinen Nächsten wie mich selbst und Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und mit meinem ganzen Verstand geliebt hätte. Ich versuche euch mal zu erklären, anhand eines vielleicht komischen Beispiels, wie ich verstehe, was es heißt, in Christus zu sein. Ihr kennt ja Krankenversicherungen und dieses Prinzip vielleicht der Familienversicherung. Also eigentlich müsste ja gesetzlich jeder in diesem Raum krankenversichert sein. Und entweder du bezahlst selber dafür oder jemand anders bezahlt für dich. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich habe eine Frau und einen Sohn und die sind... Die sind familienversichert über mich, also über Ehemann oder Vater familienversichert. Das heißt, die zahlen selber keine Versicherung, aber genießen die ganzen Vorzüge. Und ich zahle für die. Das heißt, meine Frau braucht nur ihre Karte, wenn sie zum Arzt geht und zeigt die vor und dann bezahlt je nach Leistung meine Krankenkasse diese Leistung. So ähnlich muss ich mir das vorstellen, juristisch in Christus zu sein. Er ist sozusagen mein Versicherer. Er ist quasi der, der eingezahlt hat für mich. Er ist der, der die Leistung erbringt oder erbracht hat am Kreuz. Genau genommen. Er ist fertig mit der Erbringung. Er hat sie erbracht am Kreuz. Sie ist bezahlt. Und durch Aufnahme in seine Familie, durch Wiedergeburt, durch Bekehrung, durch Aufnahme in seine Familie bekomme ich so eine Art geistliche Versichertenkarte. Und die ziehe ich einfach durch, wenn ich eine Verheißung Gottes habe, wenn ich einen Segen von Gott haben möchte und ich genieße diese Gunst aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Ich zahle selber gar nichts ein. Im Gegenteil, ich bin sogar krank, deswegen brauche ich ja diese Karte und gehe und suche mir Hilfe. Das ist ja wie bei der Krankenversicherung. Meine Frau geht ja nicht zum Arzt, weil sie so toll und gesund ist, sondern weil sie dann krank ist. Oder mein Sohn. Und genauso gehe ich zu Gott vor den Vater und sage, ich bin krank von Sünde, der Virus der Sünde hat mich zerfressen, mein ganzes Leben ist voll dieses Virus. Ich bin verletzt und ich brauche Hilfe. Hebräer 4, wir kommen freimütig zu dem Thron der Gnade und erwarten rechtzeitige Hilfe. Und alles eigentlich aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und es ist so, als ob der Vater sieht, ah, du bist familienversichert bei meinem Sohn. Okay. Dann übernehmen wir diese Leistung. Und dieses Prinzip, das beschreibt Gnade. Dass ich Zugang habe zu Gott und zu seinen Segnungen und zu seiner Heilung und so weiter, ne, zu seiner Weisheit. Ihr könnt die Liste für euch fortsetzen. Nie und nimmer aufgrund dessen, was ich geleistet hätte, aufgrund meines monatlichen oder sonntäglichen oder wie auch immer Beitrags, sondern einzig aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und so erscheine ich vor dem Vater und zeige mein kleines Glaubenskärtchen und er sagt, okay, ich gewähre dir diese Gunst. Es ist sogar noch besser. Manchmal schüttet er auch Prämien aus, ohne dass ich davon weiß. Ist ja nicht so, dass er nur reaktiv da irgendwie sitzt und wartet und denkt, okay, ich segne dich, wenn du darum bittest. Das wäre ja schon gut genug. Aber Gott ist ja noch viel größer und er segnet mich ja ständig, manchmal jahrelang, bis ich das mal kapiere, dass das ja eigentlich auch ein Segen ist. Und eben alles aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Frag dich mal, ob du heute Morgen die Last empfindest, irgendwas tun zu müssen, um Gott zu zeigen, dass du ihn liebst. Und wenn das so ist, dann will ich dir sagen, dass ich glaube, dass das vom Feind ist, diese Frage. Und dass Gott dir eigentlich sagen will, du brauchst nicht länger nach irgendwelchen Dingen, Taten suchen oder versuchen, sie zu tun oder Sachen zu lassen, damit er dich liebt. Oder damit er dich mehr liebt. Oder damit er dich als tüchtig und tauglich befindet und einsetzen kann. Viele Leute, die uns so als geistliche Vorbilder gelten, aus der Geschichte, aus Büchern, vielleicht aus der Gegenwart, sind eigentlich keine geistlichen Helden, die Gott gewählt hat, weil sie so tolle Beter oder so waren, sondern sind eigentlich ganz zerbrochene, schwache Gestalten gewesen, die irgendwann so verzweifelt waren über ihre Sünde, dass sie verstanden haben, was Gnade bedeutet. Und die auch gar nicht persönlich diesen Wunsch hatten, irgendwie groß werden zu wollen und für Gott diesen Riesenwurf zu schaffen und dieses Lebenswerk aufzurichten, sondern die einfach nur Jesus geliebt haben und an ihn dran waren und gesagt haben, ich möchte diesen Retter, der mich so erkauft hat durch sein Blut, einfach nicht mehr loslassen. Und darüber hat Gott Frucht getragen, zum Teil bei Leuten ja, auf eine Weise, zum Beispiel bei Dietrich Bonhoeffer oder so, die sie gar nicht gesehen haben zu ihren Lebzeiten und die erst danach Frucht getragen haben. Aber selbst wenn das nicht so ist und wenn wir nicht irgendwie in die Geschichte eingehen als die Helden in Düsseldorf oder in Essen oder so, wenn die Leute unseren Namen einfach nie kennen werden, dann ist das auch egal. Hauptsache, ich bin in Jesus und Hauptsache, ich glaube an ihn und halte an ihm fest. Und dann werde ich verstehen, was es heißt in Johannes 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ich wünsche euch persönlich von Herzen, dass ihr aus Gnade lernt, mit Jesus zu leben. Dass diese Gemeinde ein Ort ist, an der immer Gottes Gnade regiert. Und an der niemand, der kommt, irgendwie das Gefühl hat, er müsste jetzt irgendwas beweisen, um hier bleiben zu dürfen oder sich selber geeignet machen, um mitarbeiten zu dürfen. Die Anne weiß das am besten, der Edmund ist nicht der Pastor hier, weil er der geeignetste hier ist und der tüchtigste und tollste. Und das würde er euch auch selber so sagen. Er ist genauso wie alle anderen eine Trophäe von Gottes Gnade und sowieso ist auch nicht der Pastor der am meisten gebraucht wird in der Gemeinde. Das ist, glaube ich, auch vom Feind diese ganze dieses Muster. Also geht ganz ehrlich vor Gott. Geht ganz offen vor Gott. Er sieht ja sowieso unser Leben. Er sieht sowieso meine Gedanken, meine Sünden. Und ich habe in den letzten 10 Jahren sehr viel Gutes erfahren von Gott, wo ich nicht für gebetet habe, wo ich keinen Glauben für hatte. Und es geht irgendwie immer weiter. Und ich glaube, dass ihm das Wichtigste ist, wie Jesus gesagt hat in Johannes. Glaubt an mich. Ihr habt diese Frage, wie kann ich Gottes Werke wirken? Wie kann ich, das ist ja eine gute Frage, wie kann ich vermeiden, dass ich da vor ihm stehe und denke, oh, alles Stroh und alles ist verbrannt in Gottes läuterndem Feuer. Und er sagt, das ist erstmal nebensächlich, glaubt ihr erstmal an mich. Und um die anderen Sachen kümmere ich mich schon selbst. Lass uns noch aufstehen und beten.